Nach dem Gespräch mit Ken, bei dem er hinsichtlich seiner Amtsniederlegung die Katze aus dem Sack gelassen hatte, dauerte es einige Monate, bis Nelson Azikiwe seine Angelegenheiten in der Gemeinde geregelt, sich von unnötigen Besitztümern getrennt und seinen Nachfolger eingewiesen hatte, unter anderem im Umgang mit der temperamentvollen Toilette. Erst dann war er bereit, in die nächste Phase seines Lebens aufzubrechen und sich auf die Suche nach dem Lobsangprojekt und anderen Mysterien zu begeben. Er ließ sich Zeit. Er hatte schon immer ein recht unstetes Leben geführt, aber er fand es wichtig, sich ordentlich von allen zu verabschieden. Er beschloss, mit dem Flugzeug nach Amerika zu reisen. Seine Generation war an die lahmen Geschwindigkeiten der Twain-Reisen nicht gewöhnt. Aber seitdem Twains durch die lange Erde flogen, gab es kaum noch Flugzeuge, wie Nelson feststellen musste. Natürlich waren die Twains vor allem für die neuen Welten hervorragend geeignet. Luftschiffe brauchten keinen Flughafen und sie konnten einen so gut wie überall absetzen. Aber auch für den lateralen Verkehr über die Erde waren Luftschiffe wieder in Mode gekommen. Zum einen war Helium, ein sicheres, nicht brennbares Gas, nun wieder viel leichter verfügbar. Die natürlichen Vorräte auf der Datum waren vor dem Erschließen der Ressourcen auf den Wechselwelten dramatisch erschöpft gewesen. Außerdem eignete sich die behäbige Geschwindigkeit der Luftschiffe hervorragend für den Gütertransport. Getreidesäcken und Erzen machte es nichts aus, wenn es sehr lange dauerte, bis sie am Ziel waren, und sie beschwerten sich auch nur selten über den Film, der an Bord gezeigt wurde. Andererseits dauerte es doch eine ganze Weile, bis eine ganze Branche wie die der traditionellen Fluggesellschaften ausgestorben war, und deshalb verkehrten auf der Datum immer noch herkömmliche Flugzeuge. Nelson musste auf seiner Reise jedoch mehrere Verspätungen in Kauf nehmen, da viele US-Flüge aufgrund von Aschewolken nach einem kleineren Ausbruch im Yellowstone-Nationalpark am Boden bleiben mussten. Die Maschine, die Nelson letztendlich nehmen konnte, flog von England aus über den Nordatlantik, überquerte den kanadischen Schild und erreichte schließlich die schier endlosen landwirtschaftlichen Gebiete von Datum Amerika, die sich wie ein leuchtender Teppich unter seinem Fenster erstreckten. Wenn man ein Auge dafür hatte, taten sich in diesem großartigen Panorama der Zivilisation gelegentlich Lücken auf. Er entdeckte Flecken im Sommergrün, wo sich, weil eine kleine Ansiedlung oder ein Gehöft verlassen worden war, die Wildnis langsam wieder ausbreitete. Die ehemaligen Bewohner hatten sich so gut wie sicher nach Westen aufgemacht. Die meisten Amerikaner wechselten tatsächlich nach Westen, obwohl ihnen sämtliche Experten versicherten, dass Bezeichnungen wie West und Ost rein willkürlich seien. Auf der Suche nach mehr Land und einem besseren Leben machten sie sich einfach auf und davon. Oder aber, sinnierte er, sie gingen weg, weil diese neuen Welten einfach da waren. Und weil Amerikaner und auch manche Kanadier irgendetwas in ihren Genen hatten, was sie antrieb, ständig weiterzuziehen. Die lange Erde stellte offensichtlich eine neue Frontier dar, die sich unendlich ausdehnen ließ. Selbst wenn heutzutage kein Massenexodus mehr stattfand, so zog die lange Erde nach wie vor eine bestimmte Art von Pionieren an. Nelsons Ziel war deutlich bescheidener, der Flughafen O'Hare. Er wollte eine Zeit lang in Chicago bleiben. Dann hatte er vor, eine neue Universität in Madison, Wisconsin, West 5 zu besuchen, die als Teil des Wiederaufbaus der Stadt nach dem Atomschlag gerade errichtet wurde. Dort hatte er ein paar Freunde und auch gewisse Interessen. In Madison hatte Willis Lindsay damals den Konstruktionsplan für einen Wechsler-Prototypen ins Internet gestellt, eine glorreiche, destruktive Geste, die die Welt ein für allemal verändert hatte, genauer gesagt die Welten. Außerdem hatte Joshua Valiente als Kind in Madison gewohnt. Nelson hatte so eine Ahnung, dass er in Madison das eine oder andere über das Lobsang-Projekt herausfinden würde und vielleicht Antworten auf einige Fragen bekam. Wie sich herausstellte, war sein ungefährer Plan bereits Makulatur, noch ehe er den Flughafen verlassen hatte. Nelson war immer froh, wenn er aus der überfüllten Enge eines Flugzeuges herauskam. Er war ein fülliger Mann, einer von denen, die nur mühsam in einen normalen Flugzeugsitz passten. dafür jedoch überall durch jedes Stadtviertel spazieren konnten, ohne sich allzu viel Gedanken um ihre Sicherheit machen zu müssen. Manchmal ärgerte ihn die Rücksicht, die ihm allein aufgrund seiner Körpermaße entgegengebracht wurde, aber im Großen und Ganzen überlegte er, als er vor dem Auschecken geduldig Schlange stand, musste er zugeben, dass es ganz praktisch war, wenn man seinen Willen bekam, ohne groß darum bitten zu müssen. Seine Größe hatte ihn in den südafrikanischen Townships seiner Kindheit, abgesehen von ein paar Raufereien, sicherlich vor Schlimmerem bewahrt. Aber auch diese Gefahr hatte sich in Luft aufgelöst, sobald er die örtliche Bücherei entdeckte. Dort fand er ein ganzes Universum von Ideen, in das sein junger, wissbegieriger Verstand schneller eintauchte als eine Saturn V in den Himmel über Florida. Was nicht bedeutete, dass er die Lektionen kritiklos in sich aufgesogen hätte. Fast von Anfang an stieß er auf Probleme, die noch zu lösen waren, und er machte sich daran, sie zu lösen. Ein Lehrer sagte einmal, Nelson habe ein Gespür für Zusammenhänge.